Moin und herzlich willkommen zu unserem Podcast CEO2 Neutral. Wir begrüßen euch wie immer zu unserem Austausch mit spannenden Gästen dazu, wie sich denn Unternehmen, UnternehmerInnen und MitarbeiterInnen einer Reise zu mehr Nachhaltigkeit anschließen können und das auf jeglichen Ebenen, ökonomisch, ökologisch sowie sozial. Wir als Fed Consulting befinden uns auch schon seit ein paar Jahren jetzt auf der Reise und auch da nehmen wir euch natürlich mit, denn am Ende glauben wir fest daran, dass es nur gemeinsam geht und nur durch den Austausch geht und deswegen eben auch genau dieses Format. Und wir, das sind wie immer Nils und ich. Moin Nils, wie geht's?
Moin Maike, mir geht's sehr gut. Ich freue mich, dass du aus dem Urlaub wieder da bist und ich auch. Und nach langer Zeit wir jetzt endlich mal wieder einen schönen Podcast aufnehmen.
Ja, Dito, das war echt. Also wir haben uns gefühlt irgendwie 4 Wochen nicht gesehen oder so, weil wir so aneinander vorbei Urlaub gemacht haben. Und das war gestern im Büro ein richtig schönes Hallo. Ja. Erstmal wieder gedrückt. Deswegen, ich bin auch voller Energie und ich würde sagen, let's dive in. Wen haben wir denn da heute?
Ja, wir haben halt Gabriel, also Gabriel Baunach zu Gast. Und Gabriel, du nennst dich ja professioneller Klimakommunikator und versuchst mit deiner Arbeit möglichst viele Menschen zu erreichen, um sie für das Konzept des Handabdrucks zu begeistern. Das begeistert uns eben auch. Deswegen freuen wir uns besonders auf diese Folge. Dafür hast du nicht nur einen, sondern gleich 2 Podcasts ins Leben gerufen, über Klima sprechen und Climaware, Klimawissen, Wandel. Und jetzt auch noch ein Buch geschrieben mit dem klangvollen Namen Hoch die Ende, Klimawende. Gabriel, schön, dass du da bist, um mit uns über deine Arbeit zu sprechen. Wie geht's dir?
Ja, moin, darf ich ja auch sagen, als gebürtiger Hamburger, komme aber aus dem Rheinland. Mir geht's sehr gut. Ich freue mich sehr auf die Podcast-Folge und die Aufnahme mit euch und komme auch quasi noch frisch aus dem Urlaub. Also das Energielevel ist auf jeden Fall gefüllt für die Aufnahme heute.
Perfekt. Gabriel, wir starten immer am Anfang mit einer Frage, die wir allen unseren Gästen stellen, nämlich wie bist du zum Thema Nachhaltigkeit gekommen? Also würdest du sagen, das beschäftigt dich eigentlich schon immer? Gab es irgendwie ein Ereignis, das dich nochmal dahin gebracht hat? Vielleicht kannst du uns da ein bisschen was zu erzählen.
Ja, ich glaube, grundsätzlich war für mich wichtig natürlich die familiäre Prägung, da immer schon irgendwie verantwortungsvolles Handeln natürlich vorgelebt bekommen, von meinem Großvater, aber auch so ein bisschen den Bezug zur Erde als eben ehemaliger Landwirt, der er war, beigebracht bekommen. Aber so richtig der Aufwachmoment war für mich, wie vielleicht auch für viele meiner Generation oder unserer Generation, die Klimadoku Eine unbequeme Wahrheit von Al Gore. Das war im Jahr 2007, da haben wir das in der Schule gezeigt bekommen, in einer Vertretungsstunde. Und da habe ich wirklich verstanden, Mensch, da haben wir ein großes Problem, was auf mich und meine und unsere Generation zukommt. Die Dringlichkeit war mir aber noch nicht so bewusst. Und das ist erst tatsächlich passiert, als der IPCC, also der Weltklimarat wird er ja auch genannt, der Vereinten Nationen, 2018 eben diesen Sonderbericht rausgebracht hat über die Möglichkeit, wie wir noch die Erderhitzung auf 1,5 Grad Celsius begrenzen können. Und da drin stand ja, dass wir eben die Emissionen halbieren sollen bis 2030 und dann netto null erreichen sollten 2050. Und dann, worüber auch selten gesprochen wird, sogar in sehr, sehr großen Mengen negative Emissionen brauchen. Also wirklich CO2 aus der Atmosphäre wieder in die Erde zurückbinden sozusagen. Und das hat mich dann nochmal so richtig wachgerüttelt und auch die Dringlichkeit in mir hervorgerufen, parallel zu den weltweit stattfindenden Fridays for Future Demonstrationen.
Wir reden ja ganz viel über Fußabdruck, ne? Und halt natürlich jetzt gerade beim Thema CO2 und wir haben ja eben drüber gesprochen. Du hast ja jetzt ein besonderes Faible für das Thema Handabdruck. Wie bist du denn auf das Konzept des Handabdrucks gekommen und was begeistert dich denn da so sehr? Beziehungsweise was bedeutet das überhaupt aus deiner Sicht und was begeistert dich so sehr?
Ja, das Schöne an diesem Podcast ist ja, dass ihr schon oft über den Handabdruck gesprochen habt. Deswegen normalerweise kriege ich immer die Frage gestellt, was ist denn dieser Handabdruck überhaupt? Jetzt kann ich mal ein bisschen mehr darüber sprechen, wie ich drauf gestoßen bin und was mich daran begeistert. Also 2020 habe ich dann ja meine eigene Klimaaufklärungsplattform gegründet namens Climaware und dann auch den Podcast in dem Zuge. Und da war ich natürlich immer auf der Suche nach spannenden neuen GesprächspartnerInnen und auch Konzepten. Wurde da zu der Zeit auch immer häufiger von Unternehmen und anderen Organisationen für Vorträge angefragt. Also ich war immer auf der Suche nach geeignetem Material für unter anderem auch meine Vorträge. Und da bin ich dann bei German Watch, die hattet ihr ja auch schon im Interview hier, auf das Konzept Handabdruck gestoßen und fand das eben total empowernd. Also ich finde das englische Wort da irgendwie passender als im Deutschen ist es schwieriger zu übersetzen, irgendwie ermächtigend oder so ähnlich, bestärkend. weil es einen eben rausholt oder mich ganz konkret rausgeholt hat aus dieser reinen KonsumentInnen-Perspektive, dass ich irgendwie nur über meine Kaufentscheidungen beeinflussen kann, wie die Welt sich gestaltet und die Zukunft. Und reingebracht hat mehr in so eine aktive, vielleicht kann man sagen, BürgerInnen-Rolle. Also wirklich Hand anzulegen, anzupacken, gemeinsam mit meinen Mitmenschen eben dann auf die Strukturen in meinem Umfeld einzuwirken und eben meinen Blick zu weiten über meinen Konsumtellerrand hinaus auf sozusagen übergeordnete Einflussmöglichkeiten, die ich auch noch habe. Und da gibt es natürlich ganz, ganz viele Beispiele wie wählen gehen, demonstrieren gehen, sich im Beruf einsetzen, einen Podcast starten, so wie ihr beiden und ganz, ganz viele andere Möglichkeiten, über die wir vielleicht noch im Verlauf des Gesprächs dann weitersprechen werden.
Ja, wir richten uns ja auch so ein bisschen an EntscheiderInnen oder letztlich auch an MitarbeiterInnen im Unternehmen. Und jetzt hast du schon ein Thema angesprochen, aber hast du da vielleicht auch, wenn ich da eben Menschen drauf anspreche, was kann ich denn tun, was kann ich denn vielleicht auch tun, wenn ich vielleicht nicht EntscheiderIn bin, aber auch aus meinem Unternehmen heraus als Mitarbeitende was erreichen möchte? Hast du da so ein paar Tipps, die du gerne teilen magst?
Ja, das beschreibe ich in meinem Buch in einem eigenen Kapitel zum Thema Unternehmen und was man im Beruf bewegen kann, um den Handabdruck zu vergrößern. Einmal ist es natürlich wichtig, das Unternehmen als Ganzes auch mal zu denken und zu sagen, wie kann das Unternehmen als Ganzes seinen Handabdruck vergrößern? Klar, das können die Angestellten in Unternehmen meistens nicht direkt alleine dann entscheiden, sondern eher, das findet natürlich eher auf der Entscheidungsebene statt, bei der Geschäftsführung oder auch den EigentümerInnen. Aber da sehe ich erstmal drei Möglichkeiten, wie Unternehmen als Ganzes ihren Handabdruck vergrößern können. Und zwar erstens durch den Aufbau und auch die Förderung von neuen Klimaschutzmärkten. Also ganz konkret heißt das, möglichst frühzeitig und auch mit langem Atem in neue Klimaschutztechnologien zu investieren, wo vielleicht die Wettbewerber noch ein bisschen zu zögerlich sind. Also da ein bisschen risikofreudiger auch auf neue positive Technologien zu setzen und somit auch Märkte bewusst beschleunigt aufzubauen. Zweite Möglichkeit ist eben gesellschaftliches Engagement, soziales Engagement des Unternehmens als Ganzes zu denken. Viele Unternehmen engagieren sich ja sozial, zum Beispiel durch Spenden. Man kann aber natürlich auch die Mitarbeitenden für eine Stunde pro Monat freistellen, um zum Beispiel bei NGOs mit der eigenen Expertise auszuhelfen, technische Ressourcen zur Verfügung zu stellen und so weiter. Aber auch die Mitarbeitenden selber regelmäßig im Thema Nachhaltigkeit und Klima zu bilden. Das hat natürlich auch Auswirkungen auf die Gesamtgesellschaft, weil diese Menschen ja wiederum auf ihre Familien, Freundeskreise einwirken und selber wieder wählen gehen im politischen System und so weiter. Und die dritte Möglichkeit ist eben ganz direkt, ich habe es gerade schon angesprochen, politische Einflussnahme des Unternehmens. Und das ist einer der Handabdruckhebel für Unternehmen, der mir persönlich ganz besonders am Herzen liegt, dass Unternehmen sich, glaube ich, trauen dürfen, mittlerweile angesichts des Klimanotstands noch klarer politische Stellung zu beziehen. Über Verbände, aber auch ganz direkt öffentlich, zum Beispiel Briefe zu unterschreiben, offene Klimaschutzbriefe an die Regierung, auch zu spenden, NGOs, Aktivismus und so weiter. Und auch hinter geschlossenen Türen direkte Kontakte zu PolitikerInnen zu nutzen, um eben für Klimaschutz zu lobbyieren. Das sind jetzt eben so drei Möglichkeiten, den Handabdruck des Unternehmens als Ganzes zu vergrößern. Und Mitarbeitenden, also den angestellten Unternehmen, würde ich empfehlen, sich auf jeden Fall kollektiv zusammenzutun. Also sich zu überlegen, wo sind Gleichgesinnte unter meiner Kolleginnenschaft? Kann ich vielleicht eine Klimagruppe mit 2, 3, 4 Leuten gründen? Das reicht schon aus. Und dann ein bisschen Handabdruckprojekte sich vornehmen im Unternehmen. Also was zum Beispiel das Thema Ernährung angeht, die Firmenkantine, vielleicht ein bisschen mehr vegetarische Gerichte zu fordern, bei der Mobilität, beim Pendeln anzusetzen, also alles, was einen direkt betrifft als Angestellter oder Angestellte. Und wichtiger Punkt, auch die Pensionskasse, das Thema Geld in den Blick zu nehmen, was, glaube ich, ganz oft immer noch vergessen wird. Und Geld regiert nicht nur die Welt, sondern dirigiert auch die Welt, wo wir uns eben hinbewegen. Und da zu gucken, dass das eben auch fossilfrei wirklich nachhaltig angelegt wird, das Geld, was für die eigene Pension investiert wird. Das sind, glaube ich, Möglichkeiten.
Total, ja, da könnte man da schon eigenen Podcast zu füllen, haben wir ja auch schon mit Facing Finance und so. Also ich glaube, da ist ein riesen Potenzial noch, was überhaupt nicht in den Blick genommen wird, was das Thema Geld anbelangt. Ne? Mhm. Wir haben ja häufig das Thema, dass wir so Top-Down-Bewegungen haben. Also teilweise ist das ja so, dass die dann das nicht die ganze Zeit dann irgendwie weiter am Drücker sind. Aber es gibt ja immer wieder auch in DAX-Konzernen halt wie Firmenlenker, die sich halt offensiv einsetzen für das Thema Klimaschutz oder für die Einhaltung des 1,5-Grad-Ziels. Dann haben wir ja eben diese angesprochenen Bottom-up-Bewegungen. Das sehen wir ja eben auch über unterschiedliche Initiativen, auch in Konzernen gerade. Da gibt es ja auch häufig auch viel. Und da kann ich die Leute auch nur ermutigen, dass ja eben auch man ja häufig offene Türen einrennt eben mit dem Thema, weil ja eben die Unternehmen auch was tun müssen und das auch gerne nach außen stellen. Da hatten wir ja Beispiele mit den Green Pioneers beispielsweise bei der Telekom. Die Frage ist eben, wie man diese Top-Down- und Bottom-Up-Bewegungen ja denn irgendwie auch zusammenbringt. Hast du da halt irgendwie dir mal Gedanken zu gemacht?
Ja, das finde ich eine spannende Frage, weil sich die natürlich auch auf die Gesamtgesellschaft und das gesamte politische System übertragen lässt. Aber bleiben wir gerne mal im Rahmen von Unternehmen, sozusagen als Mikrolabore vielleicht für die Frage, wie der Wandlungsprozess auf der gesamtgesellschaftlichen Ebene auch funktionieren kann. Und ich glaube, da geht es ganz stark um Begegnungs- und Austauschräume und Formate, dass eben das sogenannte Top oder das sogenannte Bottom in dieser Top-Bottom-Up- oder Down-Bewegung nicht geschichtet für sich bleibt, sondern möglichst viel eben integrierter Austausch stattfindet und auch Entscheidungsprozesse möglichst dann ja, tatsächlich direkt demokratisch auch stattfinden. Da finde ich sehr spannend, eben auf gesamtgesellschaftlicher Ebene BürgerInnenräte, die, glaube ich, ein starkes Verknüpfungselement sein können von Top-Down zu Bottom-Up. Bei Unternehmen finde ich dann auch die Eigentumsfrage interessant, damit dieses Top-Down, Bottom-Up sich vielleicht ein bisschen, dieses Hierarchiegefälle ein bisschen neigt und verringert. Da gibt es mittlerweile ja Initiativen, eine neue Rechtsform zum Beispiel in Deutschland einzuführen, statt nur GmbH, also Gesellschaft mit beschränkter Haftung, auch eine GmGV einzuführen, also eine Gesellschaft mit gebundenem Vermögen. Das heißt, dass die EigentümerInnen eines Unternehmens nicht sich einfach Dividenden und Profite abschöpfen können aus dem Unternehmen, sondern dass das Vermögen tatsächlich im Unternehmen gebunden bleibt und somit ja auch den Mitarbeitenden und den Investitionen mehr zugutekommt, als wenn man eben abschöpft und rauszieht sozusagen. Das finde ich sehr spannend. Und dann kann man natürlich nochmal einen Schritt weitergehen und sich überlegen, ist vielleicht ein radikaler Gedanke, aber wie wäre es mit genossenschaftlichen Unternehmen, wo dann dieses Hierarchiegefälle top-down, bottom-up noch mehr abnimmt. Und ich glaube, dann lassen sich auch die Mitarbeitenden viel mehr mobilisieren, beziehungsweise lässt sich vielleicht die Geschäftsführung auch noch mehr motivieren, gemeinschaftlich das Unternehmen voranzubringen in diese Transformation, weil sonst einfach die Interessen zu weit auseinander liegen, wenn eben Gewinne abgeschöpft werden nur.
Ja, absolut. Und es zahlt ja genau ein in dieses auch wirklich nachhaltiges wirtschaftliches Denken am Ende, weil das natürlich mit dem aktuellen Wirtschaftssystem, das auf Ausbeutung ausgelegt ist von Ressourcen, dass wir da eben nicht weiterkommen, ist klar. Und also ich glaube, wir sind natürlich auch sehr in der Bubble. Ich bin dann auch mal wieder ab und zu überrascht, wenn man raustritt und mit anderen spricht. Aber so aktuell Unternehmensführungen im Mittelstand, die wir so kennen, beschäftigen sich wirklich alle gerade mit dem Thema und versuchen sich da irgendwie mal auch schlau zu machen und was könnte denn auch ein Modell sein, das dann für die eigene Firma wieder passt, weil da gibt es ja auch so viele Geschmäcker wieder am Ende, wie man sich's ausgestalten kann, was aber auch eine tolle Chance ist. Also auch hier glaube ich, Nils, ihr seid ja auch immer mitten im Prozess als Eigentümer, kann man wirklich auch nur den Appell loslassen, sich damit mal auseinanderzusetzen, einfach mal zu informieren, weil also ich war auch so überrascht, was dann wieder alles möglich ist auch am Ende. Ne? Also total spannend.
Ja, total. Und ich finde, da muss man dann gar nicht sofort mit irgendwie dem K-Wort Kommunismus oder so um die Ecke kommen, sondern es sind einfach sehr interessante Prozesse, die dann gedanklich stattfinden. Und sich einfach nur, wie du sagst, zu informieren, ist schon echt einfach ein spannender Lernprozess.
Ja, zumal man denn ja auch immer, ja, das wird ja dann immer in so eine kleine Ecke gestellt, hier, was weiß ich, dass der Biobauer um die Ecke oder der Fahrradreparaturladen. Aber ich meine, es gibt ja auch große Beispiele, ne? Also wenn du jetzt halt irgendwie jetzt mal Bosch anguckst oder Zeiss, die halt dann irgendwie sich ihr eigenes Konstrukt gebaut haben über Doppelstiftungen, Das sind ja sehr erfolgreiche, auch sehr international renommierte Konzerne, die halt dann eben die Idee verfolgen. Ja. Und die halt bisher Klippenbau, also die bauen ja bisher Konstrukte drumherum, wie das halt dann irgendwie geht und dass das natürlich eben auch als Geschäftsform beziehungsweise also auch einfach möglich ist, ohne dort halt dann irgendwie mit sehr viel Aufwand und sehr viel Rechtsbaustand, Beistand eben solche Themen halt irgendwie hinzustellen. Das ist schon sehr unterstützenswert und ich glaube, also ich gehe davon aus, dass da halt auch bald was passieren wird. Ich war nämlich letzte Woche gerade auf einer Veranstaltung zum Thema Verantwortungseigentum, wo auch Frank-Walter Steinmeier da halt ein großes Plädoyer nochmal gehalten hat. Also insofern, es kommt auch schon auf den entsprechenden Ebenen an. Also insofern Daumen drücken, dass da was passiert.
Ja, super.
Genau. Wenn man jetzt nochmal auf die individuelle Ebene guckt. Und du hast ja eben das sehr schön gesagt. Das eine ist ja eben jetzt ich selber als Konsument kann natürlich Dinge verändern. Aber wenn man da auch nochmal auf den Handabdruck guckt, dann ist ja eben auch die Frage, also wie kann sich der vergrößern? Ne? Also die Holzzahnbürste alleine, sage ich mal, ist es ja nicht. Siehe Untertitel deines Buches. Was kannst du denn da mal den Hörern und Hörerinnen mit auf den Weg geben?
Ja, das beschreibe ich ja in den letzten vier Kapiteln meines Buchs. Ich habe das eben in diese vier Dimensionen eingeteilt, in denen wir in unserem Leben generell handeln können. Und das ist eben erstens das Privatleben. Hier kann ich mir natürlich erstmal die Frage stellen, wen kenne ich in meinem Bekanntenkreis, die oder der vielleicht ein bisschen mehr bewegen kann als nur ich. Also vielleicht hat jemand, der oder die zuhört, einen Kontakt zu dem lokalen Bürgermeister oder einer Geschäftsführerin oder und so weiter und so fort. Und dann mit diesen Personen öfter mal in konstruktive, positive Klimagespräche auch einzusteigen, den Mut zu haben, das auch mal anzusprechen, aber eben nicht mit erhobenem Zeigefinger, sondern vielleicht mit dieser Handabdruckperspektive im Hinterkopf. Das kann eben natürlich dann wiederum bei dieser Person einen Bewusstwerdungsprozess oder einen Motivationsprozess in Gang setzen. Und so kann sich dann der eigene Handabdruck vergrößern, wenn diese Person dann tatsächlich aktiv wird. Andererseits kann ich in der zweiten Dimension Beruf oder auch Unternehmen natürlich viel machen. Da habe ich ja eben schon das ein bisschen angesprochen, was Angestellte tun können, also mit so einer Klimagruppe im Unternehmen aktiv zu werden, vielleicht auch die Gewerkschaft, den Betriebsrat auch zuzugehen, die mit ins Boot zu holen und dann eben kollektiv gemeinsam mit KollegInnen solche Handabdruckprojekte im Unternehmen umzusetzen, sei es E-Bikes statt Dienstwagen bei Beförderung oder mehr Bahncards für die Mitarbeitenden, die häufig auf Geschäftsreisen unterwegs sind. Die Firmenkantine habe ich schon angesprochen und so weiter, Pensionskasse. Also da gibt es viele, viele Möglichkeiten. Da gibt es auch Ratgeber, wo man sich informieren kann, zum Beispiel bei den Employees for Future oder Project Drawdown hat dort auch einen tollen Ratgeber, wo ich mich auch bedient habe für mein Kapitel im Buch. Das kann ich also allen Zuhörenden ans Herz legen, die dieses berufliche Handabdruck vergrößern sich vornehmen wollen vielleicht. Und die dritte Dimension ist dann gesellschaftlichen Handabdruck vergrößern. Dazu zähle ich dann alles, was sozusagen auch wieder ins Kollektive geht, aber über den eigenen Bekanntenkreis hinaus. Also wirklich mit den Nachbarinnen und Nachbarn sich zusammenzutun und für eine Tempo-30-Zone oder einen Radweg in der eigenen Straße sich stark machen beim Stadtrat. Aber auch Themen wie Spenden zähle ich dazu, also eine monatliche Spendenmitgliedschaft abzuschließen bei Umwelt-NGOs, auch Aktivismus kann das sein, Klimainitiativen und so weiter. Das ist natürlich gerade für viel beschäftigte Menschen eine relativ bequeme Art, den Handabdruck zu vergrößern, weil das einmal abgeschlossen wird und dann am Ende des Monats merkt man vielleicht gar nicht, dass die 10, 15 Euro fehlen, sondern es hat dann eben den Leuten, die aktiv sind und mit dem Geld was umsetzen, sehr geholfen. Und die vierte Dimension ist eben das Thema Politik und da den politischen Handabdruck zu vergrößern, beim Wählen, beim Demonstrieren, aber auch durch direktdemokratische Mittel wie Petitionen. Und ich spreche auch im Buch über das Thema ziviler Ungehorsam, wo ich ja so ein bisschen natürlich geteilter Meinung bin. Allgemein zeigt die Protestforschung schon ein sehr effektives Mittel. Also Mahatma Gandhi hat es angewandt mit vielen, vielen Menschen, um Indien aus der Unabhängigkeit zu führen. Martin Luther King und so weiter, die Suffragetten, um das Frauenwahlrecht Anfang letzten Jahrhunderts durchzubringen. Also das kann ein sehr machtvolles Mittel sein. Ob es jetzt genau die Protestformen der letzten Generation sein müssen, sei dahingestellt. Aber das zumindest mal mitzudenken, ist auch eine Möglichkeit, um den politischen Handabdruck zu vergrößern. Aber allgemein ist das eher als Buffet zu verstehen und nicht so als Checkliste wie beim Fußabdruck. sondern es geht auch schon darum, was ist deine individuelle Lebenslage und was hast du für Fähigkeiten, Talente, Interessen, Ressourcen, Geld vielleicht auch in Kontakte und sich dann auch dem eigenen Interesse folgend mit einem Handabdruckthema zu beschäftigen, da Zeit rein zu investieren und sich mit Menschen zusammenzutun. Das ist, glaube ich, wichtig.
Ja, und das ist ja auch am Ende wieder das Dankbare, ne? Es gibt ja so viele tolle Beispiele irgendwie. Ein guter Freund von mir ist absoluter Fußballfan und lebt und liebt diesen Sport, hat hier in Hamburg irgendwie einen eigenen Verein gegründet, Fanclub, Fanverein für Werder Bremen. Und dann haben sie sich aber auch mal damit auseinandergesetzt, haben daraus jetzt eine Stiftung gemacht und spenden jetzt die Mitgliedsbeiträge und machen jetzt gerade wieder eine Spendenaktion für die Nevin Subotic Stiftung, da ja dann wieder Brunnen baut. Und also man merkt ja, man kann ja total die eigene Leidenschaft einfach auch nutzen, um dann zu überlegen, welche Hebel kann ich denn hier bedienen. Und das sind so diese kleinen Beispiele, die ich einfach auch so schön finde, weil für den, das fühlt sich ja auch gar nicht wie Arbeit an. Das ist ja dann Hobby, das gelebt wird. Und aber ja, man kann irgendwie noch einen Impact generieren. Also das finde ich irgendwie so ein schönes Beispiel, das ich gerade auch immer viel nehme, weil es dann am Ende, wenn man sich mal auseinandersetzt, auch relativ leicht ist, die Themen zu finden, in denen man sich engagieren kann.
Absolut, ja genau. Es geht um die eigenen Leidenschaften letztendlich auch. Und man kann eigentlich fast alles mit dem Thema Klima verbinden oder Nachhaltigkeit im Allgemeinen und auch sozialen Sinne, so wie du es gerade im Beispiel genannt hast. Man kriegt ja auch viel zurück dadurch. Es ist ja nicht nur ein Geben, sondern man bekommt ja auch etwas. Man trifft tolle Leute, engagierte Leute, vielleicht neue FreundInnen. Und letztendlich mindert es auch eben die eigenen Angst- und Frustrations- und Ohnmachtsgefühle, wenn man mit Menschen zusammenkommt.
Ja.
Ja, also es darf auch Spaß machen, ja?
Genau, so. Absolut, unbedingt. Sonst hält man das ja gar nicht aus. Ich meine, die Klimakrise ist ein Marathon und kein Sprint. Da brauchen wir unbedingt auch Freude und müssen zwischendurch auch mal Erfolge feiern. Und das darf auch Spaß machen, natürlich.
Ja, ja, und auch wieder ins Unternehmen rein. Ne? Das ist ja auch eine These, die wir ja auch viel sagen, das ab und zu. Das wird immer noch viel gelebt. Ich bin Privatperson und dann gehe ich zu meinem Arbeitgeber morgens rein und dann bin ich irgendwie Angestellte und lasse aber so meine Werte und vielleicht meine Leidenschaft, die ich habe, so ein bisschen an der Pforte liegen. Und ich glaube, auch das schwemmt langsam auf und auch Arbeitgeber erkennen mehr und mehr, dass man da das ja auch wieder nutzen kann. Und wenn ich nur bei mir schaue oder bei uns schaue, mit welchen NGOs oder Vereinen wir zum Beispiel so zusammenarbeiten, da sind fast alle irgendwie übers private Netzwerk der MitarbeiterInnen gekommen. Und dann macht es ja auch Spaß und dann ist ja auch direkt so ein Vertrauen da und man beginnt direkt in die Arbeit zu gehen. Und auch hier, also das hat für alle Seiten so viele Vorteile, wenn man auch das so ein bisschen abschüttelt und nicht diese unterschiedlichen Hüte die ganze Zeit wechselt, sondern das eben auch nutzen kann in allen Lebenslagen.
Total, ja, es führt eben auch zu einem authentischeren Ausdruck der eigenen Fähigkeiten im Beruf, wenn ich eben wertebasiert auch arbeite und nicht eben, wie du sagst, die Werte an der Eingangspforte abstelle und dann erst um 18 Uhr im Feierabend wieder aufnehme. Ja.
Genau. In deinem Buch, du schreibst auch über ein Thema, das, glaube ich, auch sehr wichtig ist, nämlich auch über Klimafrust und ich glaube auch so ein bisschen Klimaangst. Was kannst du denn da vielleicht nochmal für Tipps mitgeben? Weil ich glaube, das geht ja dann wirklich, also ich habe noch niemanden erlebt, der sich noch nicht mit der Thematik auseinandergesetzt hat und mal zwischendurch fast in so eine kleine Mini, dann sind mal zwei Tage, ist mal die Welt ist eh dem Untergang geweiht und was soll das überhaupt noch? Vielleicht kannst du da auch nochmal ein bisschen drauf eingehen, warum du dich auch dem Thema gewidmet hast.
Ja, sehr gerne. Das ist auch ein wichtiges Thema, weil wir in unseren Klimagefühlen, so beschreiben es ja die Psychologists for Future, auch eben die Handlungs- und Motivationsenergie schöpfen können, um zu handeln. Und das Handeln ist da eben der wichtige und richtige, das Stichwort. Denn das beschreiben sie auch, die Psychologists for Future, dass eben das Schlüsselkonzept oder das beste Gegenmittel gegen Klimaangst, Frustration und Ohnmacht ist kollektive Selbstwirksamkeit. Also wenn ich mit Menschen zusammenkomme, Hannah Arendt, die philosophische Publizistin, hat mal so schön geschrieben, wenn Menschen zusammenkommen, kann man mit Wundern rechnen. Das heißt, mit Menschen zusammen ins Handeln zu kommen, aktiv selber, und zwar nicht nur auf der Konsumebene, sondern wirklich in der gestalterischen Art und Weise, dann kann man eben kollektive Selbstwirksamkeit erfahren. Und das zeigen allerlei Studien, dann nimmt Angst, Frustration und Ohnmacht signifikant ab. Oft ist es aber auch so, dass man natürlich Rückschläge einstecken muss und nicht jedes Projekt gelingt. Deswegen ist dann glaube ich, die eigene Selbstfürsorge und auch Resilienz enorm wichtig. Und für mich persönlich ist es da zum Beispiel wichtig, auch zwischendurch mal den Social Media oder generell den Medienkonsum zu reduzieren. Wir nehmen gerade auf, während in Israel Krieg herrscht und die Medien voll davon sind, von diesen Neuigkeiten und News, und da auch mal sich ja herauszunehmen, einen Tag mal Pause zu machen, zum Beispiel am Sonntag, und stattdessen wirklich in die Natur zu gehen, im Wald spazieren zu gehen. Das klingt so profan und banal, aber es ist wirklich, wirklich wichtig und hilfreich, glaube ich, für die Psyche, gerade in solchen Zeiten. Und sich dann aber auch mit klimabewussten Vertrauenspersonen darüber zu unterhalten, wie es einem geht, und sich das zu trauen, sich zu öffnen. Und wenn das nicht mehr ausreicht, in einer extremeren Form der Angstphasen, sich auch zu trauen, sich professionelle Hilfe zu nehmen und da auch, ja, gegen das Tabu immer noch so ein bisschen anarbeitend, sage ich das auch immer gerne selber, dass ich auch schon solche professionellen TherapeutInnen-Stunden in Anspruch genommen habe, wegen meiner eigenen Angstgefühle der Klimakrise gegenüber. Und am Ende, wir haben es eben schon gesagt, auch Zwischenerfolge feiern und Freude haben und Spaß haben. Das ist auch wichtig, sich aufs Positive immer wieder auszurichten.
Ja, das, was du sagst, ist natürlich eben auch, die Natur ist ja ein totaler Schatz. Ja. Also sozusagen, also unsere Umwelt ist ja total super. Also ich war jetzt diese Woche jetzt irgendwie mal hier mit dem Zero Waste Verein hier, danke nochmal, war ich halt irgendwie zum Pilzesammeln irgendwie eingeladen, ne, mit so einem Pilzführer, ja. Und wenn du dann halt hier durch den Wald gehst und einfach mal dort von jedem Pilz mal einen entnimmst und siehst dann plötzlich, hast dann plötzlich halt in deinem Korb da, sagen wir mal, 50 verschiedene Pilze, ja. Die sind alle total besonders. Und dieses Gefühl, wenn du da rumgehst und wenn du dann halt die Bäume und wie die Luft ist und so weiter und so fort. Und da sieht man ja auch immer nochmal, hey, boah, wie schön ist das eigentlich alles? Und man fühlt sich ja dann auch nochmal anders verbunden mit der Natur. Und dann hat man ja auch nochmal einen anderen Angang, das irgendwie auch zu bewahren. Also auch für mich sozusagen gehört das ja auch zusammen. Also das ist ja, muss ja auch irgendwie, also wenn ich damit verbunden bin, dann will ich der ja halt auch weniger antun. Ja, also sozusagen, das ist ja eben auch nochmal so dieses Thema. Und dieses Digitale, das merke ich auch so bei mir. Boah, ey, das ist so, ich bin jetzt bei X raus, habe mich einfach abgemeldet, ey, das ist halt irgendwie, das hilft mir einfach nicht, ja, und das ist so, also da, das ist, also du sprichst mir aus der Seele auch, alle Fälle, und das vielleicht zu institutionalisieren, einfach zu sagen, sonntags off oder so, vielleicht hilft das auch nochmal.
Genau, ja, und ich finde das immer auch schön, da sich neue Begriffe zu überlegen oder vielleicht irgendwo aufzusammeln. Also ich versuche immer mittlerweile weniger von der Umwelt zu sprechen, mehr von der Mitwelt. Also wie du gerade gesagt hast, Nils, wir sind eben verbunden mit der Natur oder Teil davon. Also dieses Gefälle Mensch abgetrennt von Umwelt und dann auch noch Mensch über der Umwelt, und die Umwelt ist eigentlich nur eine Ressource und da können wir uns dran bedienen, das sehen wir ja, funktioniert nicht. Und wenn man sich wirklich mal in den Wald stellt und einatmet und sich umschaut, dann merkt man irgendwie, wow, das, ich bin Teil davon, das ist auch ebenbürtig und ich bin, stehe da eigentlich nicht drüber. Das so ein Ehrfurchtsgefühl vor dem Leben in all seinen Formen zu kultivieren, ist, glaube ich, auch wichtig und auch schön. Schönes Gefühl.
Absolut. Ich habe das Gefühl, wir könnten eigentlich noch 3 Stunden weitersprechen. Jetzt sind wir aber schon fast wieder am Ende und wir schließen auch immer mit eigentlich einer selben Frage oder eigentlich einer Bitte immer nochmal ab am Ende, nämlich nochmal die Bitte um einen Appell von deiner Seite. Also wenn du nochmal irgendwas loswerden wolltest, das bis jetzt noch nicht möglich war, oder du nochmal was unterstreichen möchtest oder, dann ist das jetzt deine Gelegenheit.
Ja, tatsächlich das, wo wir gerade bei der letzten Frage aufgehört haben, auch an die Unternehmen den Appell und vor allem die EntscheidungsträgerInnen dort zu senden, begreift die Umwelt eben nicht als Ressource und Umwelt, sondern als wirklich verwobenen Mitweltteil des Unternehmens und auch der Wirtschaft insgesamt. Zweitens, hinterfragt eure Geschäftsmodelle und vielleicht auch tatsächlich die Eigentumsstrukturen. Passen die zu einer integrierten, nachhaltigen, wirklich nachhaltigen Vision für Wirtschaften im 21. Jahrhundert? Und drittens, traut euch etwas politischer zu werden, also vielleicht über die Verbände oder tatsächlich öffentlich auch AktivistInnen zu unterstützen oder zu sich solidarisch zu zeigen und sich mit anderen Unternehmen vielleicht auch gemeinschaftlich zusammenzutun und Appelle an die Politik zu richten zum Beispiel.
Ja, ganz herzlichen Dank. Vielen Dank für deine Zeit. Hat mir sehr viel Spaß gemacht, Gabriel.
Ja, ebenfalls. Danke. Mir auch.
Ist ja aber bestimmt auch spannend, das Buch zu schreiben. Also das hätten wir ja auch nochmal.
Ja.
Das ist, können wir ja vielleicht auch nochmal im Nachgang diskutieren.
Gerne.
Danke für deine Zeit.
Danke für deine Zeit, ja.
Ja, ebenfalls. Danke euch auch für den Podcast und das Engagement.
Ja, Maike, jetzt hatten wir Gabriel zu Gast, Gabriel Baunach. Was ist denn dein Eindruck? Was nimmst du denn mit?
Ja, erstmal, ich finde es halt total cool. Wir sind gar nicht so krass drauf eingegangen irgendwie. Vielleicht erst jetzt im Nachhinein nochmal. Ich meine, der hat da irgendwie 2 Podcasts am Laufen, hat jetzt ein Buch geschrieben und so. Also ich meine, das ist ja mal Engagement fürs Thema. Total cool, sehr beeindruckend und schön auch einfach, dass es nochmal so... Er, glaube ich, für sich so ein bisschen, ich hoffe, dass ich da keinen Quatsch erzähle, aber so ein bisschen diese Mission, das alles nochmal zusammenzufassen und aufzuklären, ne, und einfach Hilfestellungen anzubieten. Wie kann ich mich denn dem Thema im speziellen Handabdruck, aber im allgemeinen Klima und der aktuellen Situation eben auch widmen und stellen und vor allem handlungsfähig werden? Und sowas finde ich einfach immer massivst beeindruckend und total cool, dass wir da so engagierte Leute auch kennen irgendwie und uns austauschen dürfen. Also ich gehe wieder sehr irgendwie voller Inspiration ist in den Nachmittag. Wie ist es bei dir?
Ich finde das wirklich relevant, dieses Konzept Handabdruck. Also weil das eben kein so ein Mangelverwaltungskonzept ist, wo ich sage, okay, ich muss immer weiter einsparen und irgendwann kann ich ja gar nicht mehr einsparen, sondern das hat ja kein Ende, sondern ich kann meinen Handabdruck immer vergrößern. Das ist so ein Wachstumskonzept.
Ja.
Und das, finde ich, spricht mich viel mehr an. Und insofern kann ich mich so gut damit verbinden. Ich weiß, dass es nicht jeden unbedingt anspricht, aber mir gibt das halt total viel. Und insofern freut es mich, dass er dort eben dieses Thema so dem halt eine Stimme gibt und das halt irgendwie nach außen trägt und das halt nach draußen pusht, weil das hat's aus meiner Sicht absolut verdient. Also ich bin totaler Fan vom Handabdruck. Also insofern war das für mich eine ganz tolle Folge.
Absolut. Ich erinnere mich auch immer noch, wie wir, als wir dann selber angefangen haben, uns mit dem Thema zu beschäftigen, ne, und dann damals Franziska eben auch kam mit dem Fußabdruck und dem Handabdruck und für uns alle wie so eine, Es hört sich immer so blöd an, ne? Aber so ein bisschen so, ach Mensch, also fast schon so eine Welt aufging. Im Sinne von, natürlich wollen wir uns mit unseren Fußabdrucksthemen beschäftigen, das tun wir auch. Aber wow, guck mal, was für Potenzial wir hier haben und was wir hier eigentlich schon alles machen und was wir hier noch weiter irgendwie ins Leben rufen können. Und das war so cool. Ich erinnere mich bis heute an diesen Workshop auch, ne? Ja. Weil das einfach... Ja, das war ein schöner Moment, als so nach und nach uns allen bewusst wurde, was man auch mit diesem Bild, Fußabdruck und Handabdruck, was da eigentlich drinsteckt am Ende.
Ja, total. Ja, Maike.
Hat wieder Spaß gemacht, würde ich sagen.
Ja.
Und ich freue mich schon aufs nächste Mal.
Bis dann. Ciao.